dann ganz herzlich willkommen beim SEI-Kurs 2, erste Klasse. Ich glaube, wir haben ein paar von euch dabei, die allererst mal dabei sind. Irgendjemand mit Zeit. Könnt ihr nur rauschen hier? Dankeschön. Ich werde gleich noch ein paar Takte zu dem SEI-Kurs sagen, für die, die das allererste Mal dabei sind. Und wenn wir das hinter uns gebracht haben, dann würden wir die Klasse mit einem formellen Prayer, mit einem Gebet beginnen. Da würde uns dann die Brigitte ein Stück weit hindurch geleiten, wenn ich die ganz lieb darum bitte. Aber bevor wir das tun, bevor wir also mit dem Prayer einsteigen, mit dem Gebet, das jede Klasse eröffnet, würde ich gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Die SEI-Kurse sind ein formales Kursprogramm, was besteht aus dieser Klasse heute, die ich gebe. Wir teilen uns das zu dritt auf. Die Bettina Gleixner übernimmt die eine oder andere Klasse, die Brigitte, bei der ich mich ganz herzlich bedanke, dass sie heute die Technik bedient und die ganze Organisation vorher gemacht hat. Ohne die Brigitte hätte dieser Kurs heute nicht stattgefunden. Ich hätte niemals geschafft, all das zu organisieren, was sie vorher gemacht hat. Daher ganz herzlichen Dank. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich beim Alex und bei der Sabine, dass sie heute hier live vor mir sitzen mit der Brigitte, weil es ist doch immer ein bisschen angenehmer, so eine Klasse zu halten, wenn man irgendwie ab und zu mal den Blickkontakt mit dem einen oder anderen auch halten kann und nicht nur euch im Prinzip per Skype zugeschaltet. Die ICI-Kurse sind immer so aufgebaut, dass es ein Teaching gibt, dass es eine Hausaufgabe gibt, dass es danach ein Quiz gibt und dass es am Ende des ganzen Kurses ein Final Exam gibt, also eine Abschlussprüfung, ein Abschlussexamen. Unser ernster Rat wäre und unsere große Bitte von Brigitte und mir wäre, dass ihr diesen Kurs ernst nehmt und ihn formal korrekt macht, also zu diesen Klassen kommt, die Hausaufgaben danach macht, die Quizzes danach macht und ihr dann irgendwann das Final Exam macht. Das würde uns als Lehrern am meisten Vergnügen bereiten, wenn wir wissen, was ihr macht. Aber ihr dürft natürlich Art und Weise zuhören, wie ihr das jetzt tut. Sabine ist heute auch mal zum Testhören gekommen, wie es ihr damit geht. Und wenn ihr euch dann nicht entscheidet, im Prinzip das Abschlussexamen oder das Final Exam. Wenn ihr vorhabt, das Final Exam zu machen, dann dürftet ihr höchstens zweimal fehlen. Also die alte Regel, die Jesse Michael mal in den 90ern, als er diese Kurse zum ersten Mal selbst gelehrt aufgestellt hat, war, man darf zwei Klassen verpassen. Jeder hat mal ein Berufsbild oder ist ein Urlaub oder ist ein anderer. Okay. Nochmal an der kurzen, an der auf Stumm schalten, weil sonst haben wir hier Hörgeräusche. Okay. Video ist leider aus, weil wir mehr als 10 Teilnehmer sind, habe ich gerade gehört. Was natürlich super ist, wenn wir mehr als 10 Teilnehmer sind. Bitte, die, die sich jetzt jüngst gestaltet haben, nochmal ihr Mikro ausschalten. Mikro? Ist noch an von irgendjemand? Okay, irgendjemand? Ja, okay. Ja, kann man nicht sehen. Also bitte, wenn ihr, guckt nochmal auf euren Rechner, auf euren Mikrofon schreibt, das wird, dann habt ihr noch eine Störgeräusche. Dann machen wir einfach so weiter. Die Homework müsstet ihr bitte immer machen auf Basis der Noten, die ihr euch gemacht habt für die Klasse, aber ohne Lösung. Und in dem Ansatz nachgucken, was ist. Am Ende dürft ihr dann nach den Hausaufgaben nochmal an. Okay, gut. So, am Ende dürft ihr euch in der Korrektur der Hausaufgaben dann im Prinzip die Finals, also die Lösung für die Hausaufgaben angucken. danach dann die zusammengefassten Quizzes machen für diese entsprechende Klasse und am Ende, idealerweise nicht allzu weit nach dem Ende des Kurses, dann das Final Exam.
Aber nur, wenn er alles zusammen hat, Hausaufgaben, ja. Quizzes.
Genau, wenn ihr alles zusammen habt, Hausaufgaben, Quizzes und Final, dann bitte alles zusammen in einem Paket an die Brigitte senden und wir teilen uns dann die Korrektur des Ganzen auf, ja, und ihr kriegt dann ein Ergebnis und werdet auch offiziell zertifiziert, wenn ihr diesen Kurs bestanden habt, ein offizielles Ergebnis dieses Kurses. Gut. Ich habe selber ein paar Jährchen gebraucht, bis ich erkannt habe, welch unglaublich großes Geschenk in diesen ACI-Kursen steckt. Der Schmeichel hat über 5-6 Jahre lang sehr intensiv daran gearbeitet, sein 12-jähriges Geshe-Studium in vielen, vielen, vielen Texten, die Grundlage dieses Geshe-Studiums waren, die nur teilweise in Englisch vorlagen, die sehr viel in Tibetisch vorlagen, die in einigen Sanskrit-Originalen vorlagen. Er hat diese Texte übersetzt, er hat sie zusammengefasst und er hat uns portioniert in Häppchen, die es uns einzeln ermöglichen, diesen Schatz einer 2.500 Jahre alten Kultur oder einer 500 Jahre alten Kultur des tibetischen Buddhismus zusammengefasst und portioniert zu lernen in Kursen. Und er hat alles in eine Sprache übersetzt, die die meisten von uns flüssig verstehen, nämlich Englisch. Und wir sind gerade dabei, auch da gebührt der Brigitte und unseren Hamburger Kolleginnen und Kollegen ein ganz großer Dank, das nun auch ins Deutsche zu übersetzen und Eva und Ulrike und diese Klassen, die ihr hier habt, nun auch nicht nur in der englischen Originalversion, sondern auch im Deutschen zu haben. Ich habe das am Anfang einfach hingenommen, ich habe mir diese Kurse angeguckt und ich dachte mir, okay, ein weiterer Lehrgang von 100.000.
Darf ich schnell unterbrechen? Susa, bitte mute dein Mikrofon, von dir kommen ganz viele Störgeräusche rein. Weißt du, wie das geht?
Ja, servus Brigitte, nein, leider nicht.
Wenn du in Skype, unten hast du drei Symbole. Eins ist eine Kamera, eins ist ein Mikrofon und ein Pluszeichen. Bitte klicke einmal auf das Mikrofon, dass es rot durchgestrichen ist.
Okay, ich glaube, es hat geklappt. Okay. Gut. Sehr gut. Okay, jetzt passt's. Es hat mich eine Zeit gekostet, bis ich herausgefunden habe, welcher Schatz sich in diesen SEI-Kurses verbirgt. Wenn ihr diesen Prozess beginnt, dann erscheint das am Anfang sehr viel, weil es 18 SEI-Kurse gibt. Wenn ihr ein bisschen weiter fortgeschritten seid auf diesem Weg, werdet ihr irgendwann feststellen, dass sich hinter diesen öffentlich verfügbaren Sutra-Kursen, von denen wir jetzt hier den SEI-Kurs 2 machen, nochmal 18 Secret Teachings, also tantrische Kurse, verbergen, die nach genau dem gleichen Muster aufgebaut sind und auch nochmal 18 sind und zu denen ihr Zugang erhaltet, wenn ihr auf dem Prozess dieses Stufenweges des Lam Rim, auf dem Prozess dieser SEI-Kurse, den ihr begonnen habt einzuschlagen, dann auch einen Lehrer gefunden habt und dieser Lehrer euch eines Tages die Erlaubnis erteilt und die Initiation erteilt, auch die tantrischen oder die Secret Teachings zu erlernen, die sich auf diesem Weg befinden. Die sind deswegen secret, weil wir beziehungsweise diese Lineage oder der tibetische Buddhismus seit vielen hundert Jahren vermeiden will, dass sie in die Hände von Leuten geraten, die nicht sattelfest sind in der klassischen Lehre, also in dem Lam Rim. Und deswegen diese Teachings, die schon sehr tief dann eingreifen in die Art und Weise, wie unser Geist funktioniert und wie wir mit unserem Geist interagieren, damit die keinen Schaden anrichten können, damit sie nicht falsch verstanden werden, damit sie nicht missinterpretiert werden. Also die sind weniger geheim, weil das, was euch dann erwartet, so wahnsinnig insgesamt verblüffend oder geheim ist, sondern die sind deswegen, Lama Mahut, mein eigener Lehrer, pflegt immer zu sagen, private, ja, weil sie voraussetzen, dass man sich sehr intensiv mit diesem Weg beschäftigt hat und dass man sehr solide die Grundregeln dieses Spiels verstanden und gelernt hat. Und dafür dienen diese ersten 18 SEI-Kurse, die man lernt, bevor man dann mit einem Lehrer gemeinsam den zweiten Teil dieses Weges beschreitet. Wenn man diesen ganzen Weg beschritten hat, dann hat man eine unglaublich fundierte Anleitung, wie das Leben gelingen kann und eine unglaublich fundierte Praxis und konkrete Handlungsanweisungen, wie man es gut und richtig lebt. Und für mich war das eines der größten Geschenke, die mir überhaupt in meinem Leben zuteil wurden, auf diese ACI-Kurse gestoßen zu sein. Und das rege Interesse an diesem Kurs, dass ihr so viele seid, das zeigt mir doch, dass ihr da auch auf dem richtigen Weg seid. Mein eigener Lehrer Lama Mahut sagt immer, es bedarf schon eines unglaublich guten Karmas und unglaublich guter Samen, die ihr in der Vergangenheit gepflanzt habt, damit ihr heute überhaupt hier seid. Ja? Also um diese 1,5 Stunden, die wir hier gemeinsam verbringen, konkurrieren tausende von anderen Freizeitmöglichkeiten. Etwa 30 Meter Luftlinie von uns hier unten tobt das Oktoberfest, auf dem sich gerade 800.000 Menschen fröhlich vergnügen. Ja? Also man könnte, wenn man jetzt Sabine oder Alex wäre, könnte man auch 30 Meter weiter in einem Zelt sitzen feiern. Nein, die beiden sitzen hier mit Brigitte an der Stelle. Und ihr guckt nicht Fernsehen oder saugt nicht Staub, ihr seid nicht mit Freunden unterwegs, ihr seid nicht in der Kneipe, ihr guckt keinen Film an, sondern ihr entscheidet euch heute Abend diesen Kurs zu hören. Und das unterscheidet euch schon von etwa 99,995% der sonstigen Bevölkerung, die diesen Abend irgendwie anders verbringt. Ja? Und das Thema dieser Klasse heute lautet Taking Refuge, Zuflucht nehmen auf Deutsch. Und Zuflucht nehmen bedeutet, den Gedanken in uns zu verankern, dass diese Weisheit, die uns vermittelt wird in diesen Kursen, die ultimative Rettung, der ultimative Ausweg aus dem Dilemma, aus dem Leid, aus dem Suffering unseres Lebens ist. Bevor wir jetzt einsteigen, das hätte ich beinahe vergessen, beginnen wir ganz traditionell mit Prayers, mit den Gebeten, die wir auf Tibetisch rezitieren. Die sind am Anfang der Klasse drin. Ihr müsst nicht erschrecken, wenn ihr die nicht könnt. Das dauert bei jedem eine Zeit lang, bis ihr die perfekt auswendig kriegt. Nachdem wir heute so viele neue haben, würde ich tatsächlich bitten, dass wir sie in der traditionellen Form in Tibetisch rezitieren. Und ich würde sie danach noch einmal auf Deutsch vorlesen, damit ihr zusätzlich zu dem Tibetischen, was eine ganz kraftvolle Verbindung zu unserer tibetischen Linie herstellt, in der wir ausgebildet sind und auch bei unseren Lehrern entstammen, dass wir dann auch im Prinzip das deutsche Verständnis dazu haben. Also wir machen es jetzt in der klassischen Form auf Tibetisch. Das Darbringen des Mandalas, den ersten Prayer, rezitieren wir einmal und danach den Zuflucht, also den Wunsch, dann dreimal. Und die Brigitte wird es netterweise für uns heute anleiten.
Wenn ich meine Stimme.
Ich stimme.
Sashi Kopi Jukching Mitokram Rira Plin Shin Yen De Bien Pari Sangye Shin Byu Mite Ulargi Yoku Nam Dak Shin La Ju Parsho Idam Guru Ratna Mandala Kam Niyatayami Sangye Chudang Tsoki Choknam La Changshu Pardu Dakni Kyapsu Shi Daki Chinyipe Sunam Ki Jola Penshir Sangye Ruparsho Sangye Chudang Tsoki Choknam La Changshu Pardu Dakni Kyapsu Shi Daki Chenye Jipe Sunam Ki Drola Penshir Sangye Ruparsho Sangye Chudan Soki Choknam La Janshu Pardu Daki Kyapsu Chi Daki Chenye Jipe Sunam Ki Drola Penshir Sangye Ruparsho.
Jetzt so. Beschweren sich noch ganz viele wegen Ton. Ich stelle mal schnell das Mikro um.
Ja, okay. Hat dein Handy gerade geklingelt?
Ja, ich gehe jetzt
spontan. Alex, könntest du vielleicht noch einmal schnell runtergehen, bitte, und die Marianne? Ja. Hört ihr mich besser? Okay?
Ja.
Gut. Wunderbar. Okay, also, das war der Prayer auf Englisch. Ich lese es jetzt euch nochmal kurz auf Deutsch vor, weil auf Deutsch kann ich es auch nicht auswendig, damit ihr auch wisst, was wir da im Moment gerade rezitiert haben.
Der erste Prayer ist das Darbringen des Mandalas. Und ihr seht, dass wir dort auch unsere Finger in einer bestimmten Form zur Gebetshaltung geformt haben. Das werde ich beim nächsten Mal dann nochmal ausführlicher erklären. Auf Deutsch übersetzt lautet das, was wir gerade rezitiert haben. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Das übersetzt bedeutet der große Berg und die vier Kontinente. Der große Berg ist ein mythischer Begriff. Mount Meru heißt er. Konkret die vier Kontinente darum tragen Schmuck und in meinem Geist erhebe ich das zu dem Paradies eines Buddhas und gebe es meinem Lehrer als Geschenk und übermittle dieses juwelengeschmückte Mandala meinem Lehrer. Zuflucht, Taking Refuge, bedeutet in der deutschen Übersetzung, ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange, durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Geben und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können. Das rezitieren wir dreimal, ja, deswegen habt ihr bemerkt, dass dieser Teil dreimal vorkam, weil wir es eben jedes Mal einem unterschiedlichen Objekt der Zuflucht widmen, nämlich Buddha, Dharma und Sangha. Zuflucht nehmen ist der Titel der heutigen Klasse. Was bedeutet Zuflucht nehmen? Zuflucht nehmen ist erstmal ein Begriff, genauso wie Taking Refuge im Englischen, der in unserem Alltagswortgebrauch eigentlich sehr selten vorkommt. In der Realität nehmen wir sehr selten Zuflucht in irgendwas, beziehungsweise wir machen es nicht so abstrakt und deutlich. Zuflucht nehmen bedeutet, ich verabschiede mich von dem Gedanken, dass irgendetwas anderes in unserem Leben uns Sicherheit gibt und uns eine finale Erlösung bietet, außer der Zufluchtnahme zu den drei Juwelen, die wir noch erklären werden in der Folge, nämlich Buddha, Dharma und Sangha. Tagtäglich nehmen wir in alle möglichen Dinge Zuflucht. Wir glauben, unsere Familie hilft uns, die Schwierigkeiten des Lebens zu bewältigen. Wir glauben, unser Geld und unser Bankkonto, unsere Rente, die wir eines Tages kriegen, hilft uns dabei, die Schwierigkeiten unseres Lebens zu meistern. Wir glauben, wir werden endlich glücklich, wenn wir den neuen Job haben, wenn wir wieder gesund sind, wenn wir den idealen Partner gefunden haben, wenn wir uns endlich den Porsche leisten können, wenn wir ein tolles Essen mit Freunden haben, wenn wir einen coolen Urlaub haben und wir verbringen unser ganzes Leben damit, vermeintliche Objekte der Zuflucht zu suchen, von denen wir erwarten, dass sie uns tatsächlich glücklich machen und dass sie uns beschützen vor dem Unbill des Lebens. Und wir stellen irgendwann früher oder später fest, dass das eigentlich tatsächlich gar nicht der Fall ist. Ja? Und wenn wir unser Leben in einer Death Meditation von hinten denken und uns die letzte Minute unseres Lebens auf dem Sterbebett vergegenwärtigen, dann bekommen wir einen Eindruck davon, was unsere Lehrer meinen, wenn sie sagen, am Ende des Lebens verlieren wir alles. Wir verlieren am Ende des Lebens unseren Körper. Wir verlieren all unsere Freunde und Beziehungen, weil entweder wir sterben oder alle anderen neben uns. Wir verlieren all unsere weltlichen Besitztümer, wir verlieren unser Auto, unser Haus, unser Bankkonto, unsere Rente und wir verlieren alles. Das Einzige, was uns in diesem Moment erhalten bleibt, wird die akkumulierte Praxis, spirituelle Praxis sein, die wir bis zu diesem Wege absolviert haben werden. Und es wird die Meditation sein, die Veränderung, die wir durch unsere Praxis in unserem Geist vorgenommen haben. und der Weg der Erlösung und der Erleuchtung, den wir bis dahin beschrieben haben. Ich selbst bin auf diesen Weg gelangt, weil ich das große Glück hatte, relativ früh in meinem Leben eigentlich die Dinge erreicht zu haben, die ich mir mal irgendwann mit 18 vorgenommen hatte. Ja, also als ich so Abitur gemacht habe mit 18, da habe ich mir gedacht, eines Tages möchte ich als Ziel meines Lebens eine Familie haben, eine Frau haben, Kinder haben, ich möchte ein Haus haben, ich möchte als Unternehmer tätig sein und ich möchte ein Porsche fahren. Das war mein großes Zielbild und ich habe mir gedacht, wenn ich das alles erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und Lama Marut sagt immer, mein Lehrer, wir leben in einer glücklichen Zeit, in der wir, die allermeisten von uns, früher oder später so viel materielle Dinge angehäuft haben, dass wir dann erkennen, auch das bringt uns keine finale Zufriedenheit und bringt uns kein finales Glück. Und das unterscheidet uns von vielen, vielen Milliarden Menschen auf dieser Welt, die erstmal nach dem Nötigsten streben, ja, deren ganzes Trachten nach der nächsten Mahlzeit, nach dem nächsten Haus oder der nächsten Unterkunft, nach einer halbwegs stabilen und friedlichen mikropolitischen Lage, in der sie sich befinden und nach den ganz banalen, primären Bedürfnissen des Lebens zielt. Wir alle haben all unsere primären Lebensbedürfnisse erfüllt. Egal, ob wir von Hartz IV leben und mit 400 Euro im Monat auskommen oder ob wir Vorstand einer börsennotierten Aktiengesellschaft sind und 400.000 Euro im Monat zur Verfügung haben. Jeder von uns hat in der Lage seine primären Bedürfnisse erfüllt, hat ein Dach über dem Kopf, hat irgendwelche Leute, mit denen er sich austauschen kann und hat irgendwas zu essen. Und bei mir war das so, dass ich in meinen späten 30ern das große Glück hatte, all die Punkte zu erreicht zu haben, die ich mir mal mit 18 überlegt hatte. Ja. Ich hatte ein Haus, ich war als Unternehmer erfolgreich, ich hatte den dritten geleasten, aber immerhin den dritten Porsche. Und also nicht nebeneinander, sondern nacheinander. Und ich habe Bilanz gezogen in meinem Leben und habe zwei Dinge bemerkt, nämlich drei Dinge. Und das erste ist, ich habe all die Dinge erreicht, die ich mir mal vorgenommen habe, aber viel glücklicher als mit 18 bin ich auch nicht. Ja. Und es gibt jeden Tag irgendwelche Dinge, über die ich mich ärgere. Es gibt jeden Tag über irgendwelche Dinge, an denen ich verzweifle. Es gibt jeden Tag irgendwelche Dinge, die mir Angst machen. Und all diese Objekte, in die ich als 18-Jähriger gedacht habe, sie bergen für mich eine inhärente Zuflucht. Ja. Ich werde geschützt sein von Angst, Verzweiflung, Unsicherheit, dem Wunsch nach mehr, wenn ich diese Objekte in meinem Leben habe, haben sich herausgestellt als trügerische Zuflucht. Ja. Keines dieser Objekte hat in irgendeiner Weise eine dauerhafte Wirkung gebracht. Wir leben in einem Broken Realm, in einer, wie der Buddhist sagt, unvollständigen, imperfekten Welt. Die Welt, in der wir leben, ist der Desire Run. Und der Desire Run ist dadurch gekennzeichnet, einem permanenten Wunsch nach mehr. Ja? Also, wenn wir es dann geschafft haben, uns einen VW Golf zu leisten, dann sind wir 6 Monate total glücklich, wenn wir ihn neu haben. Dann nehmen wir ihn ein Jahr als gegeben hin etwa. Und nach 6 Monaten, kurz vor Ende der Ablauf der Leasingdauer, fangen wir wieder an, Autoprospekte zu wälzen und überlegen an dieser Stelle, wie sieht dann im Prinzip der nächste aus und wie konfigurieren wir den nächsten, den wir dann aus dem Autoprospekt oder dem Auto ausbestellen. Mir ging das selbst so, ja, und ich glaube, jeder von euch kennt das. Ich konnte diese Unzufriedenheit und die Unfähigkeit, irgendwelche Objekte mir dauerhaft der Zufriedenheit bemerken zu geben, mir wirklich immer am einfachsten an der Leasingdauer meiner Geschäftswägen ableiten. Ja, also die ersten 3 Tage, nachdem ich das neue Auto abgeholt habe vom Händler, absolute Euphorie, ja, pure Bliss. Das absolute Überzeugung, das ist das Traumauto und es funktioniert wunderbar. Dann etwa eine Phase von 6 Monaten der Begeisterung, ja, ein tolles Auto, man freut sich etc. Nach 6 Monaten so das erste Mal, wo man hinkommt, keine Zeit hat, es zu waschen, irgendwie lauter Krümel drin sind, es riecht nicht mehr so neu, man hat vielleicht eine kleine Beule, weil man irgendwo beim Ausparken irgendwo hängen geblieben ist und man denkt sich irgendwie, ja, war ein cooles Auto und die Begeisterung beginnt so den ersten Plateau-Effekt zu erreichen, wo sie nicht mehr ganz so brillant ist wie am Anfang. Dann kommen für mich 18 Monate, dass man arrangiert sich mit diesem Auto, fährt es gerne und ist glücklich und zufrieden. Und dann beginnt eine Phase des Nagens, wo man 6 Monate vor Ablauf der Leasingdauer denkt, wie sieht denn eigentlich das nächste aus? Ja, was gibt es denn eigentlich Neues? Man kauft sich mal wie durch Zufall am Bahnhof eine Automotor Sport und überlegt mal, was ist denn jetzt? Also ich als Mann, ich muss das jetzt für euch übertragen in Schuhe, ja, in Kleider, in Wohnungen, in was einfach eure, was eigentlich eure falschen Objekte der Zukunft sind. Und ich übertrage das. Und die letzten 6 Monate wälze ich dann Autoprospekte. Ah, der nächste, ja, der wird es aber dann endgültig sein. Und die letzten 3 Wochen, die sind dann schon echt mühsam. Ja. Also dieses Auto, was einen die ersten 3 Wochen der Lebensdauer Pure Bliss verschafft hat, ist die letzten 3 Wochen nur noch lästig. Ja, und man zählt die Tage runter, an denen man es endlich abgeben kann und dann tatsächlich das nächste hat. Und beim ersten Auto denkt man sich noch, es liegt am Auto. Ja, beim zweiten Auto denkt man sich auch noch, es liegt am Auto. Und so ab dem 3. oder 4. Mal, wo man diesen Zyklus durchläuft, beginnt man irgendwann ein Pattern zu erkennen und überlegt sich, liegt das vielleicht nicht am Auto, sondern an der Interaktion zwischen mir und diesem Object of Desire, dass es keine innewohnende, hart verdrahtete, fest verdrahtete Eigenschaft hat, die mich glücklich macht, sondern dass ich vielleicht nur einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit habe, dieses Objekt tatsächlich als glücklich machend zu erfahren. Die meisten von uns denken immer tagtäglich noch darüber nach, wie es denn sein würde, wenn sie endlich die größere Wohnung, den interessanteren Partner, den besseren Job, das schnellere Auto, den längeren Urlaub, das bessere Buch, das perfektere Essen oder was auch immer gefunden haben. Und es braucht einen Kurs wie diesen, Taking Refuge, Zuflucht nehmen, um zu erkennen, all diese äußeren Objekte unserer Begierde taugen nicht dazu, uns in irgendeiner Form von dem Kreislauf des Leidens, vom Suffering zu erlösen. Und das Einzige, was uns auf diesem Weg eine Form der Befreiung bietet, sind Buddha als Konzept, als derjenige, der Erlösung gefunden hat, in den beiden Arten, für sich und für andere, Dharma, die Summe aller Lehren, die uns auf diesem Weg helfen, und der Sangha, nämlich der Gemeinschaft, in der wir aufgehoben sind. Der ursprüngliche Begriff von Sangha im ganz engeren Sinne war die Gruppe der Mönche, die der historische Buddha selbst ordiniert hat, also die ursprüngliche Mönchsgemeinde. Der erweiterte Sangha-Begriff ist der Begriff der heutigen, heute lebenden und um uns herum befindlichen Mönche und Nonnen, also der ordinierten buddhistischen Praktizierenden. Und der ganz saloppe, sehr erweiterte Sangha-Begriff ist, all die Leute, mit denen wir uns umgeben, die diesen Weg mit uns gemeinsam gehen, also unsere lokale Keimzelle in dieser Lineage, an vertrauten Buddhistinnen, Buddhisten oder Interessierten auf diesem Weg befindlichen, mit denen wir gemeinsam lernen, gemeinsam praktizieren, gemeinsam studieren. Alle diese 3 Objekte spielen zusammen und sie sind alle 3 extrem wichtig. Der Buddha als Konzept, als Erleuchteter, ist für uns die ultimative Referenz, dass dieser Weg machbar ist. Buddha hat die Erleuchtung erlangt und er hat damit beide Arten der Erlösung erlangt, nämlich die für sich selbst, die Erleuchtung, und die Erleuchtung im Sinne eines Bodhicitta-Wunsches aller Living Beings um ihn herum in seiner Welt. Also er ist als Konzept der ultimative Beweis, dass dieses Modell gelingen kann, und das Vorbild, die Referenz, das Template, würde der Berater oder der IT-Fachmann sagen, dass dieser Weg tatsächlich gelingen kann. Buddhas können uns nicht die Erleuchtung einfach schenken, pflegt der Schmeichel zu sagen, weil wenn sie das könnten, hätten sie es lange getan. Sie würden es tun, weil die Tatsache, dass sie ein Buddha sind, ist gekennzeichnet von ihrem Wunsch, von ihrem Bodhicitta, von ihrem Wunsch, alle anderen Wesen zur Erleuchtung zu bringen. Also sie haben den dringenden Wunsch, uns aus unserem Leiden zu befreien. Wenn sie das per Fingerschnitt tun könnten, hätten sie es längst getan und wir säßen nicht hier. Aber Buddhas sind allwissend, omniscient, aber nicht allmächtig, also nicht omnipotent. Das unterscheidet sie von unserem christlich geprägten Gottesbegriff, bei dem wir immer noch annehmen, unser Creator Gott, unser Schöpfer Gott sei nicht nur omniscient und omnipresent, also immer um uns herum, sondern auch omnipotent, also allmächtig. Dieses Konzept gilt für die Buddhas nicht, sondern die Buddhas können uns nur lehren. Sie können uns zeigen und uns lehren, wie wir diesen Weg beschreiten können. Und die Summe aller dieser Lehren, die uns erreichen über Kanäle wie diesen, also ich bin quasi nur ein Proxy, nur ein Vermittler, nur ein Ventil dieser Lehren des Buddha für euch heute in der Tradition unserer Linie, die das vermittelt. All diese Lehren zusammengefasst sind im Dharma, in dem Begriff des Dharma zusammengefasst. Und als dritter Punkt dieses Dreiecks, in das wir Zuflucht nehmen, ist die Gemeinschaft aller Praktizierender um uns herum. Und diese Gemeinschaft brauchen wir genauso dringend wie die beiden anderen Punkte, Buddha als absolute Referenz und Dharma als die Summe aller Lehren. Wenn es diese Sangha, also euch und mich, nicht gäbe, dann säße ich heute höchstpersönlich im Hackerfestzelt und würde mit unserem Kunden Daimler und meinem Bereichsleiterin Yvettler, der hier vorhin gerade das Büro verlassen hat, auf der Wiesn sitzen und eine Masse Bier trinken. Alkoholfrei in meinem Fall. Und die Tatsache, dass es diese Sangha gibt, dass die Brigitte den Kurs organisiert hat, dass ihr euch entschieden habt, heute Abend zuzuhören, dass es diesen Kurs überhaupt gibt, ja, die ist für mich ganz wichtig, für mich genauso wie euch, weil sie uns zusammenführt. Ja. Sie führt uns an diesem Punkt der Lehre zusammen und sie lässt uns 1,5 Stunden gemeinsam genießen mit einer richtigen und wichtigen Botschaft. Und ich selbst hätte heute nicht abends zu Hause in meinem Meditationsraum gesessen und meditiert, das hätte ich danach noch für 5 Minuten getan, aber nicht 1,5 Stunden lang, und ich hätte mich nicht mit der Lehre beschäftigt, in der Vorbereitung nicht und in der Durchführung nicht, wenn es euch nicht gäbe, wenn es euch als Sangha nicht gäbe. Ja? Und ihr wiederum, wenn es mich nicht gäbe, würdet heute irgendwas tun. Ihr werdet entweder mit mir auf der Wiesn oder ihr würdet eine Bandprobe machen, wie die Brigitte, die hier sitzt, oder ihr würdet staubsaugen, Händen bügeln, mit euren Kindern ins Kino gehen oder sonst irgendwas tun. Also die Sangha ist immer wieder der reale Dreh- und Angelpunkt, wo Buddha und Dharma kulminieren und aus einem theoretischen Konzept in eine ganz konkrete und praktische Handlung überführt werden. Und deswegen ist es in dieser Dreieinigkeit, in dieser buddhistischen Dreifaltigkeit, wenn man so will, so wichtig, diese drei Elemente gemeinsam zu betrachten und ultimativ Zuflucht zu nehmen. Ultimativ Zuflucht zu nehmen bedeutet, ich verabschiede mich ein für alle Mal von dem Gedanken, dass irgendetwas anderes in meinem Leben, das Auto, die Beziehung, der Körper, die Gesundheit, das Geld, das Bankkonto, der Job und so weiter, mir eine ultimative Erlösung bietet von den Leiden dieser Welt. Und ich verabschiede mich von dem Gedanken, dass der nächste Partner, der nächste Urlaub, der nächste Job, immer das, was ich gerade nicht habe, mir am Ende die Erlösung bringt. Ich verabschiede mich von diesem Konzept und ich erkenne an, dass das niemals passieren wird. Und dass ich mit dem nächsten Partner irgendwann genauso in schwierige Situationen gerate wie mit dem jetzigen. Dass mein nächstes Auto genauso verkratzt und lustlos nach 3 Jahren auf dem Hof des Händlers fährt wie mein jetziges. Dass das nächste Instrument und der nächste Urlaub und der nächste, wie auch immer geartete Event mir Spaß machen und die kann ich durchaus genießen, aber mir nicht die endgültige und ultimative Erlösung bieten. Heißt das, dass ich mich nun in einem asketischen Leben komplett zurückziehe, meditiert in eine Höhle, meinen Job kündige, meinen Partner verlasse und in die Höhle gehe? Nein, das heißt es nicht. Ja? Mein buddhistischer Lehrer, Lama Marut, ist ein begeisterter Biker. Und wenn er in Amerika ist, dann fährt er eine Harley Fatboy, und wenn er in Australien ist, wo er die meiste Zeit lebt, dann fährt er eine BMW R1200, BMW Montag, ja, und cruist damit rum, weil Motorradfahren seine Leidenschaft ist. Ja. Ist er deswegen kein Buddhist oder hat er das Konzept von Zuflucht nicht verstanden? Nein, natürlich nicht, sondern er fährt weiterhin wahnsinnig gerne Motorrad, aber er hat den Gedanken hinter sich gelassen, dass dieses Motorrad, dieses Biken ihm irgendeine Form von finaler Befriedigung verschafft, die ihm einen Weg aus dem Leidenskreislauf in irgendeiner Form ermöglichen. Und das eigentlich bedeutet das Thema Zuflucht nehmen. Zuflucht nehmen bedeutet, sich von diesem Gedanken zu verabschieden, dass irgendetwas anderes in meinem Leben außer dem buddhistischen Weg mir diese Qualität liefern kann. Bei mir selbst setzte so Ende meiner 30er in diesem Resümieren, was ich gerade angedeutet habe, ein großes Überlegen ein, weil ich festgestellt habe, keine der Objekte, auf die ich so sehr gesetzt hatte, die Familie, das Haus, der Job, das Auto, haben mir in irgendeiner Form eine dauerhafte, permanente Zufriedenheit gebracht. Nichts davon. Ja, kein einziges dieser Objekte. Und ich hatte auf der anderen Seite große Ängste, wie es denn sein möge, wenn ich eines dieser Objekte wieder verliere. Wenn meine Ehe scheitert, mein Haus gekündigt wird, meine Firma liquidiert wird oder sonst irgendwas. Und ich hatte eine permanente Angst davor, diese Objekte wieder zu verlieren und dann noch unglücklicher zu sein, als ich es zu diesem Zeitpunkt eh schon war. Das heißt, die Objekte haben mir nicht nur eine Zuflucht gebracht, sie waren auch immer vergiftet mit der Furcht, wie würde es denn sein, wenn du dieses Objekt deiner Begierde nicht mehr zur Verfügung hast. Ja? Und es ist nun nicht so, dass man durch die Zufluchtnahme plötzlich aus dem Kreislauf des Leidens erlöst wäre. Das wäre schön, ja, das wäre gut, wenn mit der Zufluchtnahme dieser Weg ein Ende gefunden hätte, aber in Wirklichkeit ist es natürlich erst der Anfang. Und wenn es euch so geht wie mir, dann braucht ihr immer ein paar Jährchen, bis ihr auf diesem Weg so weit vorangeschritten seid, dass die intellektuelle Erkenntnis, die wir gerade geteilt haben, dass Zufluchtnahme zu den Three Jewels, zu den drei Juwelen, das einzige ist, was wirkliche Zuflucht bedeutet, ist das absolut durchsickert, dass es auch im Alltag tatsächlich ankommt. Ja? Der Lieblingsspruch meiner Frau ist, ich dachte, du bist Buddhist. Ja, wenn ich wieder irgendeinen Autoprospekt nach Hause schleppe oder begeistert vom letzten Restaurantbesuch erzähle oder mich in den nächsten Urlaub hinein fantasiere. Also der Standardspruch bei uns zu Hause ist ein leicht entrüstetes, ich dachte, du bist Buddhist. Ja. Meine Standardantwort darauf ist immer, ja, ich bin Buddhist, aber kein Buddha. Ja. weil es mir genauso geht wie euch. Ja. Ich habe erkannt, was da schief läuft und ihr seid im Begriff, es auch zu erkennen, was da schief läuft. Aber das bloße Erkennen, was da schief läuft, ist noch nicht die ganze Miete. Ja? Sondern die ganze Miete bedeutet, das, was man erkannt hat, was schief läuft, und das, was man eigentlich tun sollte, nämlich Refuge zu nehmen, Zuflucht zu nehmen, die drei Jewels, das auch tatsächlich dann in die Praxis umzusetzen. Und das ist ein jahrelanger Prozess oder ein jahrzehntelanger Prozess, je nachdem, in welchen Zeiträumen man denkt, ist diese intellektuelle Erkenntnis, die wir jetzt mal hier kurz zusammengefasst haben, ist die einsickert und ist die tatsächlich das Innerste unseres Wesenskerns erreicht hat. Und das Schöne, warum ich von Anfang an diese buddhistische Linie so geliebt habe, ist, dass dieser Weg dorthin, ja, von der intellektuellen Erkenntnis bis zur ersten Erleuchtung, super exakt und präzise für jeden nachvollziehbar und gangbar beschrieben ist. Ja. Ich kann in dem achtfachen Pfad und in den 18 SEI-Kursen super logisch Schritt für Schritt gehen. Ich werde in jedem Schritt abgeholt und ganz konkret betreut und ich habe einen super stringenten und logischen Weg, den ich gehen kann auf dem Weg bis zur finalen Erleuchtung. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist eine der Lehren des Buddha, die er über 50 Jahre lang gelehrt hat, nämlich die Perfektion der Weisheit und die Prajnaparamita ist der Sanskrit-Term für diese deutsch übersetzte Perfektion der Weisheit oder Perfection of Wisdom. Dieses wird uns übermittelt in im Prinzip drei Collections, Sammlungen, Büchern. Das erste davon ist 100.000 Verse lang. Das zweite, das mittellange, hat 20.000 Verse und das kurze hat 8.000 Verse. Zusammen werden sie Yum oder auch Mutter genannt, weil sie in dieser Zusammenfassung die Perfektion der Weisheit sind und gleichzeitig die Perfektion der Weisheit alle Buddhas erschafft. Das ist ein Satz, über den werdet ihr vermutlich stolpern, wenn ihr euch noch nicht intensiver damit beschäftigt habt. Was bedeutet denn eigentlich, dass diese Weisheit alle Buddhas erschafft? Wenn ihr diesen Weg weitergeht, werdet ihr irgendwann das Konzept der unterschiedlichen Körper oder Manifestationen eines Buddhas lernen, Three Bodies of a Buddha im Englischen. Und da gibt es eben drei, den Dharmakaya, den Nirmanakaya und den Sambhogakaya. Und der, auf den hier referenziert wird, also die Weisheit, die alle Buddhas erschafft, ist der Dharmakaya oder der Wisdom Body des Buddhas. Der Nirmanakaya ist der physische Körper und der Sambhogakaya ist der Körper, der entsteht aus der Perfection of Morality, also der Perfektion unserer Ethik. Im Prinzip besteht also ein Buddha, ich nenne es jetzt mal, aus drei Sphären. Ja, also er hat einen physischen Körper, so wie wir hier. Er hat einen Weisheitskörper, einen Wisdom Body, einen Dharmakaya, der im Prinzip entsteht durch die Verfolgung dieser Paramita, also der Perfektion,
Perfection of Wisdom, der Perfektion der Weisheit. Und er hat einen Sambuddhakaya, der im Prinzip entsteht durch die Perfektion der ethischen Regeln und der immer weiteren Verbesserung seiner ethischen Grundsätze.
Wie ist diese Lehre zu uns geraten? Sie ist zu uns geraten durch Maitreya. Und Maitreya ist auch ein Konzept, was nicht so ganz trivial zu verstehen ist, wie ich am Anfang ein bisschen gekämpft habe. Maitreya ist der kommende Buddha. Also Maitreya ist ein Konzept eines Buddhas, der eines Tages hier sein wird, um uns zu lehren und zu erlösen, und der quasi im Wartestand sich befindet, in einem der sechsten irgendwie Buddha-Paradiese, wo er drauf wartet. Und er ist aber gleichzeitig ein Bodhisattva gewesen, der etwa zur Zeit des Buddha gelebt hat. Ja, und er existiert quasi in dieser Doppelrolle, also einmal als historische Figur, in der er tatsächlich präsent und physisch präsent war, und seitdem als Konzept des Coming Buddha, des künftigen Buddha, des kommenden Erlösers, der eines Tages auf die Erde zurückkommen wird, um uns zu lehren. In den alten Lehren steht, das wird er dann tun, wenn wir wieder gelernt haben, etwa 80.000 Jahre alt zu werden. Das kann man jetzt metaphorisch verstehen oder man kann es direkt physisch verstehen. Ich interpretiere es als, wenn wir erkannt haben, dass unser Leben nicht aus diesem einen physischen Körper besteht, in dem wir uns gerade befinden, sondern wenn wir erkennen, dass wir Teil eines viel längeren Prozesses sind, der über 80.000 Jahre geht. Und wenn wir das, so meine Interpretation, erkannt und verwirklicht haben, dann wird auch Maitreya uns beglücken, uns erscheinen und uns auf diesem Weg den letzten Kick geben, auf den letzten paar Zentimetern, die uns dann vielleicht fehlen. Maitreya hat das irgendwie ziemlich cool gemacht, weil der Master Asanga, der einer von zwei Halbbrüdern ist, die etwa 350 nach Christi gelebt haben. Sein Bruder hieß Vasubandhu, der ist auch des Öfteren genannt, Master Vasubandhu. Der hat es denen telepathisch übermittelt. Ja, die saßen nicht zusammen und haben ihnen aufgeschrieben, wie das funktioniert, sondern der Maitreya ist dem Master Asanga in tiefer Meditation erschienen und hat ihm das Verständnis dieser Praja Paramita übermittelt. Ja. Das erschien mir, als ich das erste Mal gehört habe, so ein bisschen spooky. Ja. Und ich habe mir gedacht, komisch, wie soll denn das gehen? Und da kommt so ein bisschen das zu tragen, was Lama Mahmud immer sagt, wenn ihr ein Konzept nicht gleich versteht oder es euch total skurril erscheint, dann begeht nicht den Fehler, es zu verwerfen, also zu sagen, so ein Quatsch, das kann ja gar nicht funktionieren, habe ich dann nie gehört. Sondern ihr denkt euch, wenn das über diese Lineage übermittelt wird, wenn das Geshe Michael erzählt, wenn es meine Lehrer erzählen, dann wird es vermutlich irgendwie funktionieren. Und wenn ich heute noch nicht so ganz begreife, wie es funktioniert, dann stelle ich dieses Konzept mal aufs Regal, put it on a shelf, sagt Lama Mahmud gerne, und irgendwann werde ich dieses Buch wieder finden und irgendwann werde ich es verstehen. Wenn ihr das Glück habt, entweder einen Lehrer zu haben oder in einer intensiven Lehrer-Schüler-Beziehung zu sein, dann werdet ihr irgendwann ganz komische Phänomene bemerken. Ihr werdet nicht plötzlich bemerken, dass ihr Erkenntnisse oder Realisierungen habt jenseits der Ebene der Worte. Ihr werdet aus einem Teaching gehen und mehr wissen und ihr werdet irgendwie das Gefühl haben, dieser Lehrer hat euch einen Teil seines Wissens auf Kanälen übermittelt, die ihr nicht wirklich versteht, aber wo ihr plötzlich begreift, dass es sie gibt. Ja? Und jeder, der ein bisschen länger auf diesem Weg unterwegs ist, ich gucke jetzt die Brigitte, aber die bedient Skype, und jeder, der ein bisschen tiefer in die Meditation eingetaucht ist und in der Meditation plötzlich Realisierungen und Erkenntnisse hatte, die er vorher nie wahrgenommen hat und die ihm vorher nie klar waren, der bekommt zumindest mal einen leichten Eindruck davon, wie es sein kann, dass Maitreya, ja, Master Asanga, innerhalb weniger Meditationen ein unglaublich komplexes Konstrukt an Wissen übermittelt hat, so dass Master Asanga das aufschreiben und uns weiter vermitteln konnte. Ja. Also klingt ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Ist es auch. Heißt aber nicht, dass es falsch ist, sondern dass wir vielleicht ein bisschen brauchen, um es in dieser Tiefe zu begreifen oder selber zu verstehen. Das, was dann Maitreya Asanga übermittelt hat, ist ein etwa 50 Seiten langer Code, der quasi völlig unverständlich ist, außer für Master Asanga selber. Und deswegen brauchst du noch ein paar Ebenen der Kommentare da on top, ja, die uns tatsächlich dann sehr ausführlich wiederum erklären, wie das eigentlich tatsächlich alles zusammenhängt. Deswegen studieren wir hier noch den Kommentar von Kedrup Tempa Dargye von 1493 bis 1568 mit dem Titel Analyse der Perfektion der Weisheit. Und wir studieren auch einen Kommentar von Jason Kappa, wo ich völlig entsetzt festgestellt habe, dass in diesem Teaching drinsteht circa 1400 nach Christi, wo jeder, der mal einen ECI-Kurs gelesen hat, diese Dates auswendig runterrezitieren kann, nämlich 1357 bis 1419 hat er gelebt, aber das könnt ihr euch noch ergänzen in eurem Reading. Wie ist Prajna Paramita definiert? Die Erfahrung der Leerheit unter dem Einfluss des Wunsches, allen Lebewesen zu helfen, also Bodhicitta, die ihr ja, das Konzept habt ihr ja schon im ECI-Kurs 1 kennengelernt. Also Erkenntnis oder Verständnis von Leerheit auf einem rein intellektuellen Level ist noch keine Perfection of Wisdom, ist keine Prajna Paramita, sonst gehört dieser Begriff des Bodhicitta dazu, der bedeutet, ich tue das, um am Ende meines Weges nicht nur mich selbst zur Erleuchtung zu führen, sondern alle Living Beings, alle Lebewesen um mich herum von ihrem Leid zu erlösen. Diese Dinge gehören zusammen, damit ich von Prajna Paramita sprechen kann. Zwei Begriffe müssen wir noch einführen. Ein Arya ist jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat, der eine Perception of Emptiness oder eine direkte Erfahrung der Leerheit tatsächlich hinter sich hat. Und ein Arhat ist jemand, der Nirvana erreicht hat, also eben nicht nur die direkte Erfahrung der Leerheit gemacht hat, sondern sie so weit perfektioniert und angewendet hat, dass er Nirvana, die Befreiung von allen Geistesgüten, von allen Menschen tatsächlich erreicht hat. Wenn ich ein Arya bin, dann habe ich für einen Moment, nämlich im Moment der direkten Wahrnehmung der Leerheit, der Direct Perception of Emptiness, die tatsächliche Realität der Dinge gesehen, und dieses Empfinden hält noch einige Stunden an nach dieser Direct Perception of Emptiness. Danach sehe ich die Dinge wieder in ihrer trügerischen Realität, in ihrer Deceptive Reality, aber ich weiß aus dem tiefsten Grunde meines Herzens, dass ich sie schon mal anders gesehen habe und dass sie in Wirklichkeit anders sind, als sie sich mir tatsächlich darstellen. Also ich habe einmal einen Blick hinter den Spiegel gebracht, der mich so fundamental verändert und transformiert hat, dass ich zwar noch nicht in der Lage bin, diesen einen Moment dauerhaft zu sehen, das tut dann nur ein Buddha, aber dass ich immerhin einen Eindruck davon bekommen habe und deswegen, trotz der Tatsache, dass ich Reality noch als deceptive ansehe, also als trügerisch, tatsächlich die Erfahrung einmal gemacht habe. Es gibt dann drei Stufen der Perfektion der Weisheit, also Perfektion der Weisheit auf dem Pfad, den man der Leerheit direkt erfahren hat und Bodhicitta besitzt, der noch kein Buddha ist. Dann die Perfektion der Weisheit, Perfection of Wisdom als Ergebnis, also jemand, der die Leerheit direkt erfahren hat und dann alle Dinge gleichzeitig als leer und trügerische Realität sieht, wie gerade ausgeführt, der auch die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft gleichzeitig sehen kann, also vom Konzept der Zeit entbunden ist. Und diese Person würden wir dann per Definition als Buddha bezeichnen. Das ist ein Buddha. Und dann drittens die Bücher und Lehren über die Perfektion der Weisheit, also der Klang der Worte, der Lehren des Buddha. Für echte Zuflucht, ja, also jetzt kommt der Einsatz. Was war der Einsatz? Echte Zuflucht. Echte Zuflucht, ja, sind zwei Dinge absolut nötig. Also zum einen, ich brauche einen Wunsch nach Schutz. Ja, also ich muss irgendwann, jetzt Achtung, kommt die Performance von Brigitte. Ich muss das Gefühl haben, mein gesamtes bisheriges Leben durch den Regen marschiert zu sein und alle Dinge, die ich bisher versucht habe, mir durch die Haare zu streichen, sie mit Gel einzuschmieren, mit dem Finger darüber zu wedeln, haben alle nicht funktioniert und ich habe das dringende Gefühl, ich bräuchte einen Schirm. Ja? Danke für das Bild. Du wolltest den Schirm. Also die Angst davor, zum einen, dass ich in den bisher geglaubten Objekten meiner Zuflucht nicht wirklich die Zuflucht finde. Und die Überzeugung, dass tatsächlich etwas helfen oder schützen kann und dass das ausschließlich die Lehre ist, die mich von dem Pfad dieses Leidens befreit. Leiden bedeutet viel. Leiden bedeutet für uns immer, es geht uns wirklich schlecht, wir sind schwer krank, wir haben gerade einen Partner verloren, uns droht die Insolvenz. Das verknüpfen wir mit Leid. Und viele von euch, die jetzt am Anfang auf diesem Pfad die ersten Schritte gehen, die begreifen sich überhaupt nicht als leidend. Ja? Also ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine ersten Wochen oder Monate auf diesem Weg, wo ich mir gedacht habe, immer dieses Rede von Suffering und von Leid und so weiter. Mir geht's doch gut, ja, ich habe das Mittel, ich bin gesund, ich bin jung, ich habe genügend Kohle, um mir diese Retreats leisten zu können, ja, ich mache tolle Urlaube, ich habe genug zu essen, ja, also ich leide doch eigentlich nicht wirklich. Ja. Das Suffering und das Leiden in diesem buddhistischen Weg ist gar nicht unbedingt gemeint als die ganz großen Katastrophen in unserem Leben, sondern es ist gemeint als die tägliche Unzufriedenheit. Ja. Das ist das Leiden. Ich stehe in der Früh auf, und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf steht, ist, irgendwas passt nicht. Entweder ich bin noch müde und wird noch länger schlafen, oder mein Partner hat die Nacht über geschnarcht und ich habe nicht richtig geschlafen, oder ich komme aus meinem Schlafzimmer und stell fest, der Hund hat auf den Teppich gepieselt, weil ich ihn gestern Abend nicht mehr rausgelassen habe, oder ich hau mir den Zeh an, wenn ich aus dem Bett steige, oder ich gucke aus dem Fenster und das Wetter ist nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Oder ich denke, dass ich jetzt nicht arbeiten muss, obwohl ich nicht lieber am Strand liegen würde. Unser gesamter Tagesablauf ist durchwebt mit kleinen Mikroirritationen von irgendwelchen Dingen, die gerade in diesem Moment nicht perfekt sind. Heute Mittag habe ich mir eine super leckere Kürbissuppe warm gemacht und dann wurde ich 5 Minuten abgelenkt, weil jemand noch was von mir wissen musste und dann kam endlich der Kollege, mit dem ich essen wollte und dann aß ich diese Kürbissuppe und dann dachte ich mir, oh, jetzt ist sie kalt. Ja. Und das ist Suffering. Ja. Suffering ist nicht, mein Partner stirbt. Das passiert mir hoffentlich sehr selten. Ja. Für die meisten von uns haben wir nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte ein Major Disaster oder eine Major Tragedy, die uns so komplett niederschmettert, dass wir gar nicht wieder aufstehen können. Ja? Das passiert ja zum Glück nicht jeden Tag. Aber was jeden Tag passiert ist, ich habe das unglaubliche Glück, ja, eine Kürbissuppe zu haben und nicht wie 8 Milliarden andere Menschen über die nächste Nacht Mahlzeit nachdenken zu müssen. Ich sitze vor dieser Kürbissuppe, ich sitze in meinem Traumjob, in meinem Büro, ich bin umgeben von den besten und kompetentesten Kollegen, die ich je habe, ich habe ein tolles Wetter, ich kann mich am Abend auf dieses Teaching freuen und ich denke mir, oh, jetzt ist sie kalt geworden. Ja, doof, blöd. Das ist Suffering. Ja? Und Suffering ist eine permanente Kette an Mikro-Unzufriedenheiten von dem Moment, an dem wir unseren großen Zeh aus dem Bett strecken, bis zum letzten Augenblick, den wir am Abend verbringen, bevor der Schlaf uns ereilt, denken wir über irgendwelche Dinge nach, die gerade nicht 100% perfekt sind. Und das hat Buddha beschrieben als Suffering. Und vor diesem Suffering rettet uns kein Haus, keine Partnerschaft, kein Geld, kein Job dieser Welt, kein Urlaub, sondern da rettet uns nur die Zuflucht in die 3 Jewels, Buddha-Jewel, Dharma-Jewel und Sangha-Jewel. Ultimative Zuflucht ist dann die Zuflucht, die mit einbezieht, dass ich diesen Weg auch tatsächlich erreicht habe. Wenn wir mal gucken, welche Hausaufgaben man in dieser ersten Klasse von uns erwartet, dann können wir noch mal kurz zum Abschluss dieser Klasse über die Aufgaben blättern. Und das nochmal kurz wiederholen, was ich euch in der letzten Dreiviertelstunde kurz erklärt habe. In der ersten Frage wird gefragt nach, gib eine kurze Definition der Perfektion der Weisheit, Perfection of Wisdom, Prajnaparamita. Und die Antwort, die der Answer Key oder die Musterlösung dafür bieten, sind das Wissen einer Person auf dem großen Weg, mit dem sie die Leerheit erfährt und das vom Wunsch nach Erleuchtung, wo die Chitta durchdrungen ist, also wie gerade zitiert. Die zweite Frage wäre, nenne die drei wichtigsten Sutren der Perfection of Wisdom, der Perfektion der Weisheit, und erkläre, warum sie die Mutter genannt wurden, wann sie gelehrt wurden. Und die Antwort darauf haben wir vorhin gegeben und ich wiederhole sie nochmal, die lange, mittellange und die kurze Darstellung der Perfektion der Weisheit. Und sie werden Mutter genannt, weil durch diese Weisheit diese leeren, erleuchtete Wesen erschaffen werden. Also Dharmakaya, Wisdom Body, der Weisheitskörper des Buddha, so wie eine Mutter ein Kind zur Welt bringt. Diese Sutren oder Sutras wurden von Shakyamuni Buddha, also dem historischen Buddha, dem, den wir mit einer konkreten Person betrachten, nicht das Konzept des Buddhas, vor 2500 Jahren gelehrt. Frage Nummer 3. Der ursprüngliche Text für unsere Studien ist das Ornament der Erkenntnisse oder The Ornament of Realizations. Wer hat diesen Text gelehrt? Wann wurde er ungefähr erfasst? Da haben wir gesagt, Lord Maitreya lehrte das Ornament der Erkenntnisse an Master Asanga, der etwa um 350 nach Christi lebte. Und wer sich noch erinnert an die letzte Viertelstunde, dann hat Maitreya das auf eine ziemlich spookige Weise gemacht, indem er seinen 50-seitigen Code geflasht hat in die Harddisk von Master Asanga im Wege einer direkten Transmission, einer direkten Transmission in tiefer Meditation. Und danach wusste er es und hat es an uns weitergegeben. Lama Marut sagt an der Stelle immer, die ersten 2 Jahre im Buddhismus erzählt man euch, es sei alles logisch und es sei keine Religion des Glaubens, also keine Verkündigungsreligion, sondern eine Erfahrungsreligion und es sei alles super unmystisch. Ja. Und spätestens an diesem Punkt kommt sie dann doch wieder zurück, die Mystik, zumindest so lange, bis ihr erkannt habt, dass das so mystisch gar nicht ist, sondern super rational und bis dahin dauert es vielleicht schon. Wer hat den frühen indischen Kommentar zum Ornament geschrieben, der die Basis für unser Studium darstellt? Dann lebte der Autor. Wer hat den tibetisch-klösterlichen Kommentar, ich weiß nicht, ob ich das als klösterlicher Kommentar übersetzt hätte, zu jenem Kommentar geschrieben und wann lebte er? Also den frühen indischen Kommentar, den wir studiert haben, heißt Klärung der Bedeutung und wurde von Master Haripatra ca. 850 nach Christi verfasst und Name in tibetisch wäre Lopun Senge Sangpo. Für diejenigen von euch, die das auch in tibetisch in der Homework angeben wollen. Der tibetische Kommentar heißt Analyse der Perfektion der Weisheit und wurde von Kedrup Tenpa Dargye 1493 bis 1568 verfasst als zweiter Teil der Antwort. So, dann kommt eine Frage, die jetzt jeder von euch blind beantworten kann nach dieser Klasse, nämlich bestimme die drei Juwelen, zu denen wir Zuflucht nehmen. Ich gucke in die Runde.
Buddha.
Jana. Dharma. Sangha. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich drei physische Mitschreiter habe, drei Jules. Und ihr alle drei hättet diese Frage der Homeworld schon mit 100% Bravour benannt. So, wie lautet die Definition des Buddha-Jules? Erkläre mindestens drei seiner Eigenschaften. Das ist der Punkt, den wir auch lange diskutiert haben in der Klasse. Der ultimative Ort der Zuflucht, wo beide Bedürfnisse, die eigenen und die der anderen, vollständig erfüllt sind. Also das, was der Buddha am Ende erreicht hat, nämlich Erleuchtung für ihn selbst und für alle anderen Wesen. Der Buddha hat ultimatives Wissen, Liebe und Macht, beide Bedürfnisse zu erfüllen. Wissen bedeutet, dass ein Buddha alle Phänomene wahrnimmt. Ein Buddha weiß immer genau, was seine Schüler wollen und brauchen. Ein Buddha versteht immer genau ihre Schmerzen und ihr Suffering. Es würde uns nicht helfen, wenn die Buddhas unseren Zustand nur verstehen, aber nichts dagegen tun, damit wir an diesem Zustand etwas verändern. Aber sie besitzen die ultimative Liebe und unser Leid kümmert sie mehr als uns. Das ist ihr Bodhicitta, wie ausgeführt. Es würde also nichts nutzen, wenn die Buddhas unsere Schmerzen und die Sorge kennen, aber nicht die Macht hätten, uns zu helfen. Sie haben aber die ultimative Macht, uns zu lehren und uns zu erreichen, dass das, was wir wissen müssen, obwohl sie nicht allmächtig sind, uns zu lehren, damit wir dann in der Lage sind, diesen Weg zu bestreiten. Ihr müsst, das ist mir ganz wichtig, diese Antwort niemals im Wortlaut wiedergeben, außer es ist ein besonderes Zitat gefragt, sondern ihr müsst im Prinzip das mit euren Worten wiedergeben, so wie ihr es verstanden habt. Siebte Frage, das ist eine lange erste Klasse. Wie lautet die Definition des Dharma-Juwels und beschreibe, was unter Beendigung, Cessation und was unter Pfad zu verstehen ist? Die Wahrheit oder der Art der Realität im Zusammenhang mit dem großen Pfad und der erleuchteten Seite der vier Wahrheiten, die entweder eine Beendung oder ein Pfad beinhalten. Ein Beispiel für eine Beendung wäre zum Beispiel die Tatsache, dass es, nachdem man die Leerheit direkt erfahren hat, unmöglich ist, jemals wieder die Prinzipien des Buddhismus anzuzweifeln. Man hat die Beendung dafür erreicht. Ein Beispiel für einen Pfad für das Erreichen wahrhafter Entsagung, genannt Pfad der Anhäufung. Das ist ein bisschen gestellt, formuliert, was keine Kritik an der Übersetzung ist, sondern das ist die Antwort des Master Keys und wir dürfen es auch gerne etwas salopper formulieren, so wie ich das getan habe. Eine Cessation, eine Beendigung ist die ultimative Erkenntnis, dass ein bestimmtes Zufluchtsobjekt uns keine Zufriedenheit bringt. Und ich werde das intellektuell verstehen, im Moment der direkten Wahrnehmung der Leerheit, der Direct Perception of Emptiness, das erste Mal wirklich erfahren, im wahrsten Wortsinne, und danach für immer von dieser Erfahrung gesegnet auf die Welt blickend, die sich mir dann immer noch als deceptive darstellt, aber ich habe begriffen, dass ich sie einmal als ultimativ tatsächlich erreicht habe. Dann kommen noch zwei kurze Fragen hinterher. Nenne die Definition des Sangha-Tools und erkläre, was für wirkliches Wesen bedeutet. Ein verwirkliches Wesen ist eins, das eine oder mehrere der acht erlesenen Qualitäten des Wissens und der Befreiung besitzt. Ich wusste bis heute Morgen nicht, was eine der acht erlesenen Qualitäten des Wissens und der Befreiung ist, aber ich habe
Alle Schüler werden die Lektüre lesen.
Ja, aber ich habe Brigitte gefragt und Brigitte sagte mir, lies doch nochmal das Reading dazu. Diesen Tipp würde ich gerne an euch weitergeben. Ich habe das Reading durchgelesen, aber ich habe es mehr überflogen und dabei überlesen, was in einem Zitat die acht erlesenen Qualitäten des Wissens sind, aber dann kriege ich da es nochmal im Detail nachgelesen. Ich darf euch deswegen verraten, es steht im Reading und es lohnt sich, das Reading nicht nur zu überfliegen, ich das heute getan haben, sonst ausgiebig zu lesen. Was macht etwas zu einer ultimativen Zuflucht? Ultimate Refuge, ultimative Zuflucht. Ultimate bedeutet, ich gehe davon aus, dass ich es auch schaffe. Ganz platt gesagt. Das heißt, im Gedanken der Zuflucht, des Refuge-Nehmens, ist meine konkrete Erwartung drin, dass mir das auch gelingen wird. Also, das heißt, verglichen mit deiner Situation, du gehst hier rein und denkst, das schaue ich mir jetzt mal an. Das ist noch nicht ultimatives ACI-Lernen, sondern wenn du hier reingehst und dir denkst, ich gehe hier rein, es wird mir gefallen, ich werde es final machen, dann wäre es Ultimate ACI-Kurs lernen. Ja, also das ist der Unterschied zwischen Ultimate und nicht Ultimate. Also Ultimate ist, ich nehme Zuflucht in diese drei Tools mit der Gewissheit, dass ich das Ziel, was sie versprechen, auch tatsächlich erreichen werde. Das war today's class. Ja, ich sage natürlich noch was zur Meditationshausaufgabe. In der Hausaufgabe findet ihr auch eine Meditation, die ihr machen sollt. Und ich habe mich mit Brigitte darauf geeinigt, dass die Meditation in dieser Klasse, dass wir mindestens 7 Meditationen von euch erwarten in dem gesamten Verlauf des Kurses. Nein, ich finde gerade das war auch hier, da muss es sein. Genau. Also, Hausaufgabe zum Auswendig lernen. Lerne die Definition des Buddha-Tools und des Dharma-Tools auswendig. Das ist nicht besonders schwierig. Und Meditationshausaufgabe. Meditiere 15 Minuten pro Tag, 10 Atemzüge lang und betrachte dann eingehend, was jedes der drei Juwelen wirklich ist. Also, ihr macht eine kurze Meditation. Ihr macht innerhalb dieser Meditation 10 Atemzüge und überlegt euch, das ist eine Review-Meditation, wie diese drei Juwelen für euch erscheinen, was sie für euch sind und was ihr davon mitbekommen habt aufgrund dieses Teachings. Die Meditation dient genauso wie die Hausaufgabe dazu, dass dieses Wissen, was ich euch vermittelt habe in den letzten 1,5 Stunden, nicht einfach durch euch durchrauscht und ihr es nach spätestens 2 Wochen wieder vergessen habt, sondern dass es tiefer sagt, dass es hängen bleibt und dass es beginnt, euch ein Stück weit zu verändern und dass die Zufluchtnahme nicht nur ein theoretisches Konzept bleibt, sondern dass sie in eure konkreten Handlungen überführt wird. Und das führt dazu, dass wenn ihr euch den nächsten Urlaub erträumt, ja, ihr euch weiterhin auf diesen Urlaub freut, aber ihr in diesem Moment euch selbst ertappt und sagt, ich freue mich auf diesen Urlaub, das ist wunderbar, den habe ich mir verdient, er dient dazu, meine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, es ist völlig in Ordnung, dass ich diesen Urlaub tue, aber ich erwarte nicht, dass durch diesen ultimativen Urlaub mein Leiden beendet sein wird und meine Unzufriedenheit beendet wird. Nochmal, Leiden ist nicht die große Katastrophe, sondern es sind die kleinen Mikro-Unzufriedenheiten, sondern ich lasse diesen Urlaub auf mich wirken, ich lasse ihn durch mich durchfließen, aber ich erwarte nicht, dass er mir in irgendeiner Form eine Beendigung meines Leids bietet, sondern das weiß ich mittlerweile, nachdem ich bei Holger in der ersten Klasse im ACI-Kurs 2 war, das weiß ich, dass das nicht der Fall sein wird. Next Race Class, das war die heutige Klasse. Ganz lieben, lieben Dank, dass ihr gekommen seid und so lange durchgehalten habt, euer Skype gemutet habt und diese Zeit mit uns verbracht habt, Brigitte und mir. Ich hätte noch ein paar Minuten Zeit für Fragen, wenn sich denn welche ergeben.
Unmutet vorher euer Mikrofon.
Bevor ihr was fragt, müsst ihr diesen roten durchgestrichenen Balken vor dem Mikrofon wieder entfernen, weil ich noch nicht der Telepathie mächtig bin wie Master Asanga, Master Vasubandhu und ich nicht Maitreya direkt empfangen habe. Kommt aber noch.
Bettina fragt zu Double Check 7 Meditationen pro Klasse. Ja. Wir haben nur alle 14 Tage Klasse, deswegen heißt es 7 Meditationen.
Ihr habt gehört, Brigitte, 7 Meditationen pro Klasse. Wir haben alle 2 Wochen einen Kurs, also ihr habt 14 Tage Zeit. Jeden zweiten Tag solltet ihr das hinkriegen. 7 Meditationen. Ich reiße euch nicht den Kopf ab, wenn eine dieser Meditationen beim Abwaschen passiert oder im Auto. Wenn solange mindestens die Hälfte, nein, 7 gibt es keine Hälfte, solange mindestens 5 davon auf eurem Meditationskissen erfolgt.
Sieht gut aus.
Gut. Keine Frage.
Niemand schreibt jetzt. Kommt noch ein Blub.
Okay.
Fein, danke. Gut, dann würde ich sagen, singen wir noch und dann.
Genau.
Mit deiner super Stimme singe ich euch nochmal
den Blub. Genau. Du singst uns noch den Abschluss der Klasse.
Dashin Kuki Chukshin Metok Drum Rira Blinshin Yendegim Badi Zangye Shindu Mikte Urvargi Drukun Namdak Shinda Chupashok Iram Guru Ratnam Andalakam Yayatayami Evari Devu Kun Sonam Yeshe Soktok Shin Sonam Yeshe Le Chung Wei Namba Kuni Tokpa Shok.
Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die 2 ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.